In den letzten Wochen, und ich glaube, es geht einigen so, ist unser Sohn, unser ältester Sohn Luca, und ich habe ihn gefragt, ob ich seinen Namen sagen darf, durch seine 10. Klassenabschlussprüfung gegangen. Das war und das ist, er ist noch nicht ganz durch, eine sehr herausfordernde Zeit. Und jeder, der schon so durch Abschluss-Schulprüfung gegangen ist, egal ob es Abi ist, ob es Examen ist, ob es Gesellenmeisterprüfung ist oder ob es eine von unseren Lebensprüfungen war. Prüfungen sind hart. Prüfungen, von denen scheint so unheimlich viel abzuhängen. Und es hängt auch einiges von diesen Prüfungen ab. Und gehen wir auch in unseren jungen Jahren durch unsere Schul- und Ausbildungsprüfung, durch unsere Examen, durch unseren Bachelor, durch unsere Masterprüfung, egal. In unserem Leben werden wir immer wieder in Momente kommen, in Lebensabschnitte, die wie eine Prüfung sind. Und in diesen Prüfungen geht es nicht um unseren Abschluss, sondern es geht um unser Leben. Es geht um uns, wer wir sind. Um unser Sein ganz tief in uns, um unsere Seele, um unser Herz. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. Diese Prüfungen sind die härtesten. Diese Prüfungen sind Teil von unserem Leben. Es geht darum, wer bin ich und wer ist mir Gott? Und was ist das für ein Leben, in das ich stecke? Und was ist das für ein Leben, das ich eigentlich führen will? Prüfung, das hat was damit zu tun, wer wir sind. Und was wir werden sollen, was wir werden sollen. Es hat was damit zu tun, was Gott für uns will, ganz tief in unserem Sein. Was er bereitet hat für uns, für unser Leben. Es hat was damit zu tun, wer Gott für uns ist und welchen Raum wir diesem Gott in unserem Leben überhaupt geben und ob wir ihm Raum geben. Es geht um die Tiefe in unserem Leben, um das Fundament in unserem Leben, um unsere Standfestigkeit und welchen Platz Gott darin einnimmt. Mein Thema lautet heute zuerst, zuallererst Gott. An einen von Lukas Prüfungstagen in den letzten Wochen schrieb ich ihn einen Vers aus, den ich am Tag vorher in den Losungen gelesen hatte. Und ich fand ihn so passend, weil Luca viel gearbeitet hatte für diese Prüfung, unheimlich viel gelernt hatte. Und da stand, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr und arbeitet, denn ich bin mit euch. So steht es in Haggai. Und dieser Vers, der hat mich nicht mehr losgelassen. Und als ich dann in die Vorbereitung für diese Predigt ging und ins Gebet ging, da habe ich so gedacht, was ist eigentlich der Zusammenhang? Wo steht dieser Vers genau? In was für einem Zusammenhang steht dieser Vers? Worum geht es im Großen und Ganzen? Und es ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir danach schauen. Wo kommt dieses Wort her, das uns nicht mehr loslässt? In was für einem großen Zusammenhang steht es? Wie ist der Hintergrund, in dem dieses Wort von Gott gesprochen wurde? Ja, und so sind wir jetzt heute Morgen bei Haggai gelandet. Einer der Propheten. Ganz hinten, hinter Zephania im Alten Testament. Das ist jetzt ein bisschen mehr Text. Wer seine Bibel mit hat, Haggai, ganz hinten, fast am Ende des Alten Testamentes, Kapitel 1 und von Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Am ersten Tag des 6. Monats des 2. Jahres der Herrschaft von König Darius schickte der Herr Serubabel, dem Sohn Shealtiels und Statthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester, durch den Propheten Haggai eine Botschaft. So spricht der Herr, der Allmächtige. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft. Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch, wie es euch geht. Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr, der Allmächtige, seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch ganz eifrig Häuser baut. Spricht der Herr, der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Ich habe über die Äcker und Hügel eine Dürre geschickt, über das Korn, die Trauben und Oliven und über alles andere, was der Acker hervorbringt, sowie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür ihr so hart gearbeitet habt. Da gehorchten Serubabel, Jeschua und der ganze Rest des Volkes der Stimme des Herrn ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie der Herr ihr Gott ihn geschickt hatte. Nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn. Und Haggai, der Bote des Herrn, verkündigte dem Volk folgende Botschaft des Herrn. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr weckte den Geist Serubabels. Er weckte den Geist Jeschuas und den Geist des ganzen übrigen Volkes. Und sie kamen und fingen mit der Arbeit am Haus des Herrn, des Allmächtigen, ihres Gottes an. Und am 21. Tag des 7. Monats sandte der Herr eine Botschaft, die zweite Botschaft, durch den Propheten Haggai. Sagt Serubabel und Joshua und dem übrigen Volk, gibt es jemanden unter euch, der sich noch an dieses Haus erinnert? Und daran, wie herrlich es früher einmal war? Welchen Eindruck macht es heute auf euch? Sieht es nicht jetzt nach nichts aus? Doch fasse Mut. Fasse Mut, Jeschua. Fasse Mut, Volk, das im Land lebt, spricht der Herr. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Allmächtige. Mein Geist bleibt bei euch, wie ich es mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Deshalb fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr, der Allmächtige, in Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch erschüttern, sodass Meer und Festland beben werden und die Völker werde ich aufrütteln und die Schätze aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Allmächtige. Das Silber gehört mir, das Gold gehört mir, spricht der Herr. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr, der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr, der Allmächtige. So, das ist erstmal ganz viel Text. Ich drösel ihn jetzt ganz kurz auf, die Zusammenhänge. Nach dem Fall von Jerusalem 587 vor Christus waren die Überlebenden als Gefangene nach Babylon gebracht worden. 539 vor Christus wurde Kyros von Persien, eroberte er Babylon. Und 538 vor Christus erlaubte er diesen Weggeführten aus Serubabel, dass sie zurückkehren dürfen in ihre Heimat und dass sie den Tempel wieder aufbauen dürften. Diese Heimgekehrten, die hatten den Aufbau des Tempels umgehend in Angriff genommen. Aber Existenzsorgen und politische Schwierigkeiten ließen dann alles zum Stillstand kommen. Kommt das jemand bekannt vor? In dieser Lage traten dann Haggai und Sachaja auf und durch ihre Verkündigung ging das Werk dann auch weiter und der Tempel wurde tatsächlich fertiggestellt. Soweit die harten Fakten. Irgendwas ist da damals im Jahr 320 vor Christus ganz, ganz mächtig schiefgelaufen. Diese Vertriebenen, diese Verschleppten, diese Menschen, die in den dunklen Tälern der Verbannung leben, die in den Tälern des Schmerzes leben und die in der Sehnsucht nach der Heimat leben, diese Menschen durften heimkehren. Heimkehren, Heim, an den Ort, an den sie gehören. Sie durften das, was ihnen aus tiefstem Herzen heilig war, wieder aufbauen. Frei, frei und in der Heimat und ihren Tempel wieder aufbauen. Was für eine Heilung, was für ein Frieden ist das gewesen. Könnt ihr euch an einen Augenblick in eurem Leben erinnern, der bedeutete, ich bin angekommen, ich bin zur Ruhe gekommen, ich habe Frieden? Könnt ihr euch an einen Augenblick in eurem Leben erinnern, wo ihr wieder durchatmen konntet, wo ihr endlich wieder überhaupt atmen konntet? Könnt ihr euch erinnern, was das bedeutet, Heimat? Was ist Heimat? Gibt es hier Menschen, denen ich für eine Frage stellen darf? Erinnert ihr euch an den Moment, wo ihr sagtet, dass ihr diesen Gott, von dem ihr keine Ahnung habt, wer er ist oder was er für euch sein kann, dass ihr diesen Gott erlaubt hat, dennoch in euch Raum zu nehmen, Platz einzunehmen in eurem Herzen? Könnt ihr euch an den Moment erinnern, wo ihr hilflos einfach nur noch sagen könntet, Jesus Christus, ich lade dich ein in mein Herz, denn ich weiß nicht mehr weiter und ich will wissen, wer du bist? Könnt ihr euch an diesen Augenblick erinnern und was damals in euren Herzen war? Oder gibt es hier Menschen, die ich fragen darf, könnt ihr euch erinnern, als ihr getauft wurdet? Könnt ihr euch an das Hinabgleiten in das Wasser erinnern? An diesen Moment der Stille und der Ewigkeit? Erinnert ihr euch an das Auftauchen und was dann in euren Herzen war? Erinnert ihr euch? Wir alle kennen solche Momente des Friedens. Wir kennen sie, auch wenn das Leben manchmal nichts Friedvolles mehr hat. Aber es gibt diese Augenblicke und wir können uns bestimmt alle an sie erinnern. Es gibt diese Momente des Friedens, egal womit sie zusammenhängen. Diese Momente des absoluten Ich bin da, ich bin angekommen. Und das kennt jeder auf seine ganz, ganz eigene Weise. Und genau das, das hatten diese Menschen damals erlebt. Diese ehemaligen, weggeführten, Verbannten und Heimatlosen. Sie kamen heim, heim. Und dieses große, unbeschreibliche in ihrem Herzen ließ sie sofort damit beginnen, den Tempel wieder aufzubauen. Sofort. Und so ganz schnell hatten die schon die Fundamente des Tempels gelegt. Und kennen wir das nicht auch? Diese unbändige Freude, diese überschwängliche Schaffenskraft, wenn etwas so Großes in unserem Herzen geschieht, dieser Übermut und die Freude, die uns schier antreibt, Großes zu leisten und dann auch noch zusammen mit ganz vielen anderen in Gemeinschaft. Die haben das dort in Jerusalem angepackt und die haben das geschafft. Gemeinsam, mit dieser unbeschreiblichen Freude. Das Fundament ist gelegt. Und dann? Was passiert dann? Das, was immer passiert. Widerstand. Widerstand. Durch den Widerstand der Nachbarn in Samaria kam der Tempelbau zum Stillstand. Widerstand. Den kennen wir auch alle. Widerstand, der ist zermürbend. Der raubt Kraft, der entmutigt uns, der nimmt uns jedem Rest Atem und Freude. Mittendrin in dieser überschwänglichen Freude, die so große Kraft und Lust und Möglichkeiten schafft, bricht Widerstand herein. Und das passiert in unserem Leben. Das passierte nicht nur damals, das passiert heute immer wieder. Und ich habe das live erlebt, als ich diese Predigt geschrieben habe. Am Donnerstagabend sage ich zu Hermann, ich freue mich so auf Freitag. Freitag ist mein Tag, mein Raum, mein Schreibtisch, mein Laptop und ich und diese Predigt und Gott. In mir waren so viele Worte und so viel, was ich sagen wollte. Und dann Freitagmorgen nach dem Aufstehen bekomme ich plötzlich Schmerzen. Schmerzen, mit denen ich schon seit vielen Wochen kämpfe. Aber seit 2 Tagen waren diese Schmerzen gedämpft. Und die Hoffnung war in mir gewachsen, dass die auch nicht wiederkommen, dass die jetzt endlich, endlich weg sind. Und Freitagmorgen setzten sie mit voller Wucht wieder ein. Und Sie haben mir jedes Wort geraubt und jede Freude geraubt. Und ich stand wie leer oder saß wie leer vor diesem Laptop. Und während ich dann da gesessen habe und das geschrieben hatte, bis dahin hatte ich das dann auch schon geschrieben, habe ich nur gedacht, ich lebe jetzt das, was ich Sonntag predige. Und bin angefangen, einfach nur zu sagen, Gott sei Dank, du bist da. Gott, ich muss das hier nicht machen, aber du machst das. Und ich habe die Predigt zu Ende geschrieben, sonst würde ich ja jetzt auch so doof stehen, wäre nicht so gut. Also, ich praktiziere jetzt das, was ich predige. Versteht ihr? Und ich denke, ihr alle wisst, wovon wir reden. Wenn wir in diesen Momenten kommen, wo wir wirklich wollen, wo wir uns ganz zur Verfügung stellen wollen, und dann bricht dieser Widerstand hinein und raubt uns alles an Kraft, alles an Möglichkeit, alles an Hoffnung, und der Weg ist nicht mehr sichtbar. Wir kennen das, oder? Widerstand. Am Widerstand sind wir alle schon gescheitert. Und der, der herumgeht wie ein brüllender Löwe, der hat dies als Mittel seiner Wahl gewählt, um uns davon abzuhalten, das zu tun, was wirklich gut und richtig ist, das, was zum Leben dient. Und wenn der Widersacher uns angreift, dann ist es eines seiner ganz großen Ziele, uns davon abzuhalten, am Reich Gottes zu bauen. Wenn Widerstand dann passiert, dann ist das so, als wenn lauter kleine giftige Pfeile uns an den Stellen treffen, die uns am meisten schmerzen, sei es körperlich, sei es seelisch oder geistig. Und wenn das stattfindet, das wissen wir, dann brechen wir. Dann brechen wir Stück für Stück für Stück. Und wir sind immer weniger in der Lage, uns selbst zu schützen, die Freude zu erhalten, Mut zu behalten, Kraft zu behalten, weiterzugehen. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Wie oft stehen wir dann da mit hängendem Kopf und sagen, das war ja alles nur ein Strohfeuer. Oder wir sagen, ach, der Glaube an Gott war ein Strohfeuer, Illusion, schnell verbrannt, puff, und nichts ist davon übrig. Und ich bin einfach nur ein gescheiterter Mensch. Und Resignation macht sich breit. Und Schmerz und Anklage und Unglaube. Unglaube an sich selbst und an Gott. Und das ist der Moment, wo wir anfangen, einer Lüge zu glauben. Und das breitet sich aus. Das greift über in Freundschaften, in Ehen, in Gemeinschaften, ja, und in Gemeinden. Und dann geschieht Stillstand und das Leben wird grau. Und das Gute, das Fundament, das in uns gelegt wurde, das wuchert zu, das verkümmert, das bleibt ungebaut und ungenutzt. Und der Tempel ist nicht da, der Tempel ist unbewohnt, der Tempel ist vergessen und leer und das Reich Gottes ist unvollendet. Das kann nicht werden, das kann nicht in uns kommen. Tja, und wenn dann der Kopf hängt und wir resigniert haben und verbittert sind und aufgegeben haben und irgendwie in dieser Verbitterung nur noch um uns selbst kreisen, dann kommen da die neuen Lügen. Und die glauben wir auch. Und das war 320 vor Christus genauso. 16 Jahre lang lag der Bau brach. Und die Menschen machten inzwischen andere Gründe für diesen Stillstand gelten. Missernten scheinen die Rangordnung zu erzwingen. Erst ich, erst meine Not, erst meine Existenzangst und dann irgendwo da hinten Gott. Existenzsorgen, Existenzangst, das sind so schreckliche Worte. Und da steckt so eine große Not dahinter. Die Sorge und die Angst, dass es zum Leben nicht mehr reicht. Dass es zum nächsten Einkauf nicht mehr reicht, dass es für die Kleidung nicht mehr reicht, dass es für die nächste Tankfüllung nicht mehr reicht. Die Angst, die Sorge, dass das, was man noch hat, das, was einem noch Sicherheit gibt, auch noch weggenommen wird. Die Angst, die Sorge, keine Berechtigung zu haben, weil all das, was man versucht, scheitert. Nichts scheint zu gelingen, die Schule nicht. Die Ausbildung nicht, die Prüfung nicht und irgendwie das ganze Leben nicht. Das Gefühl, nicht gewollt zu sein, nicht gehört zu sein, nicht gesehen zu sein, nutzlos zu sein, wertlos zu sein vor den Menschen und irgendwie, so fühlt es sich an, auch vor Gott, Existenzangst. Es gibt so viele, viele und so tief erschütternde Gründe. Und diese Angst ist so tief und so überwältigend und umklammert uns so sehr. Es lähmt uns, es greift uns. Und wir scheinen uns nicht wehren zu können. Und wir kreisen nur noch um diese Angst, um diese Sorge. Und letztendlich kreisen wir dabei um uns. Aber in diesem Kreisen, nur um uns, auch wenn es aus ganz tiefer Not geschehen ist, wickeln wir uns selbst immer mehr ein. Wir nehmen uns selbst immer mehr die Luft zum Atmen. Und das ist nicht Gottes Absicht mit uns. Das ist nicht Gottes Plan mit uns. Der Tempel soll gebaut werden. Das Reich Gottes soll kommen, auch gerade in uns. Und so kommt Gott. Gott kommt, um den Menschen den Kopf zu heben, um uns wach zu rütteln. Mensch, was tust du da? Was hast du aus den Augen verloren? Was hat dich blind gemacht? Und der Mensch schreit, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn leben? Wie soll ich überleben in dieser Not? Und Gott kommt, er kommt in die Not. Und er allein zeigt uns die Wahrheit. Die Existenznot war nicht der Anfang, war nicht der Moment, wo du mich aus den Augen verloren hast, sagt Gott. Die Existenznot ist das Ergebnis davon. Gottes Botschaft, die er durch Hagai sandte, stellte die menschliche Logik völlig über den Kopf. Nicht die Not macht den Tempelbau unmöglich, sondern der unterlassene Tempelbau ist Ursache für die Not. Und die fürchterliche Saat des Widerstandes ist aufgegangen und treibt seine ganz dunklen, schrecklichen Blüten in die Welt. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass Gott spricht. Gott sei Dank, dass er rettet, dass er ermahnt und dass er den Weg weist. Und Gott sei Dank, dass er den Sieg hat. Das tat er bei den Menschen damals und es tut er heute bei uns immer noch. Seht doch mit euren Herzen auf den Weg. So spricht Gott hier durch Hagai. Leute, wir müssen lernen, unsere Augen aufzumachen. Wir müssen lernen, klar zu sehen, die Wahrheit zu sehen. Wir müssen darauf achten, wo wir hinlaufen und auf was wir hören. Gott rüttelt sein Volk wach. Und das Volk erschreckt und es erschreckt furchtbar. Und dadurch gingen ihnen die Augen auf. Gut so. Manchmal ist Erschrecken bitter nötig. Denn in dem Moment gingen dem Volk die Augen auf und es setzte Gott wieder an erste Stelle und nicht ihre Not. Denn das ist es, was wir tun. Das hört sich jetzt ganz hart an. Aber die Not scheint so allgegenwärtig zu sein, dass wir nur noch auf die Not schauen. Und dann nehmen wir diese Not, weil sie unser Leben so sehr bestimmt und wir stellen sie auf einen Sockel. Und wir können nur noch auf diese Not schauen. Und in dem Moment, wo wir von der Not uns so überwältigen lassen und sie auf den Sockel stellen, machen wir sie zu einem Götzen. Das ist so. Ich weiß, das klingt übel. Aber ich habe das am eigenen Leib erfahren, dass das passiert. Dass das bei uns Menschen passiert. Und ich sehe es bei vielen anderen Menschen auch. Die Not ergreift uns so sehr, dass wir keinen Raum mehr haben zu dem, der über der Not thront. So billig es klingt, so einfach es klingt, gebt der Macht Gott, gebt die Macht Gott, gebt nicht die Not Macht über euer Leben. Lasst nicht zu, dass Not in welcher Form euch immer Gott von seinem ihm zustehenden Platz in eurem Leben verdrängt. Zuerst Gott, immer und überall. Leute, das ist herausfordernd und das ist ein Megakampf. Und ich sage das hier immer wieder, Leben ist nicht rosa-rot. Es geht hier um den Tempel. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um dein Herz und um deine Seele und um dein Leben. Es geht um deine Bestimmung, um deine Heilung, um deine Heiligung. Es geht um den Platz, den Gott für dich sich erdacht hat. Es geht um dich, um den Menschen, der du sein sollst. Du bist nicht Waise oder du bist nicht Sklave. Lass nicht zu, dass irgendeine Lüge dich dazu verleitet, das zu denken. Du bist nicht eine Weise, die vor deinem Gott knien und betteln muss um die Gabe, so wie Oliver Twist es mit der Schale gibt. Darf ich noch eine Schale Haferbrei? Du bist keine Weise und du bist auch kein Sklave. Lass nicht zu, dass irgendeine Lüge dir das in dein Leben flüstert. Du bist keine Weise und du bist kein Sklave. Du bist Gottes Sohn. Du bist Gottes Tochter und nichts anderes. Du bist dazu bestimmt, sein Reich hier auf Erden zu bauen. Du sollst in seinem Reich leben. Du sollst dort mitarbeiten. Du bist wunderbar gemacht. Glaub das. Die Würde der Gotteskindschaft ist dir gegeben. Sie ist dir verliehen worden, als Jesus Christus dort am Kreuz für dich starb. Und alle deine Not, alle deine Sünde, alle deine Schuld, deinen alten Menschen hat er dort ans Kreuz getragen. Und dann ist er auferstanden. Und wenn du das glaubst, darfst du dich Sohn nennen, Tochter des Höchsten. Er hat all das Ungute fortgerissen und das Gute für uns bereitet. Es wird Zeit, dass wir das glauben. Lass nicht zu, dass Widerstände und Nöte dir diese Gotteskindschaft entreißen wollen. Okay? Das Volk damals, das hat das begriffen. Das hat es begriffen und es war gehorsam. Und dann stellt es Gott tatsächlich über alles in seinem Leben und baut an seinem Tempel weiter. Erst erschrecken sie. Und dann sehen sie ihren Gott voller Ehrfurcht an. Und nur indem sie ihn ansehen, voller Ehrfurcht, sagt Gott, ich bin mit euch. Und dann, gut zu hören, dann weckt er den Geist Serubabels. Er weckt den Geist Jeschuas und den Geist des ganzen übrigen Volkes. Und dann beginnen sie mit dem Weiterbau. Er weckte ihren Geist. Ist das nicht kostbar? Und dieser Weckruf, der bewirkt den Weiterbau und die Fertigstellung. Das Volk hat erkannt. Und dann erinnert Gott sie. Erinnert ihr euch, wie herrlich der einstige Tempel war? Und dieser Tempel, den ihr jetzt baut, der wird noch viel, viel herrlicher sein. Und er macht ihnen Mut, immer wieder Mut. Denn es wird Momente geben, da werden sie denken, ich kann nicht mehr. Und da ist wieder Angriff und da ist Widerstand. Und er macht ihnen weiter Mut und sagt, fasst Mut, mein Volk, fasst Mut und arbeitet. Arbeitet dran, denn ich bin mit euch. Wisst ihr was, die Botschaft, die Hagar hier spricht, lässt sich im Grunde mit einem Satz zusammenfassen. Auch wenn ich hier jetzt eine ganze Predigt daraus gemacht habe. Zuerst Gott. Das Volk soll mit ganzem Herzen den Willen Gottes tun. Dann wird Gott mit ihm sein. Liebe Leute, Gott ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ist nicht nur eine schöne Geschichte, bei der wir uns zurücklehnen können und sagen, ah, das geht mich nichts an, das geht uns was an. Es geht um unser Leben. Diese Wahrheit gilt auch heute. In Matthäus sagt Jesus uns, Matthäus 6, wer es nachlesen will, 32a bis 33, euer himmlischer Vater, euer Vater, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Luther übersetzt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch dies alles hinzugefügt werden. So, und jetzt aufpassen. Wenn wir jetzt losrennen, weil wir denken, ach, so geht das. Ich muss also alle meine Zeit, alle Energie, all meine Kraft, alles, was ich bin, meine Fürsorge, mein Geld und was auch immer, in meine Gemeinde stecken oder in das stecken, was ich meine, was ich für Gott tun muss oder was ich meine, was Gott will, was ich für ihn tue oder dass ich das tue, was andere Menschen sagen und da alles, was ich bin, hineinstecke oder das, was ich in Bücher lese oder Traktate. Oder was auch immer, wenn ich meine, ich muss nur all das tun, dann geht alle meine Angst und alle meine Not flöten. Leute, dann gucken wir schon wieder nicht auf Gott. dann laufen wir schon wieder einer Lüge auf. Dann haben wir Gott schon wieder übersehen. Ich weiß, wir suchen so dringend nach dem Schlüssel, der dazu dient, dass unsere eigene Not und auch die Not in dieser Welt vorüber ist. Wir möchten so gerne diese Not und diese Angst austreiben aus uns selbst und aus der Welt. Aber wenn wir das tun mit unserem Machen und mit unserer Energie und mit unserem Geld, Leute, dann handeln wir nur nach dem, ich tue, ich mache, ich schaffe, und wir drehen uns wieder nur im Kreis. Und wisst ihr was? Gott ist keine Maschine, an dem ich all mein Tun und Machen hineinschiebe und am Ende kommt das dabei raus und gibt Gott mir das, was ich so gerne von ihm hätte. So funktioniert Leben nicht. Das Prinzip ist anders. Es ist heiliger. Und es ist nicht leicht, in Worte zu fassen. Aber ich habe es mal versucht. Wer sind wir? Und wer ist Gott? Wer ist Gott für mich? Und so kommen wir wieder an dem Anfang dieser Predigt. Welchen Raum, welche Tiefe darf Gott in meinem Leben einnehmen? Ist er mein Wünscheerfüller, mein Notfallkoffer, mein pass gut auf mich auf, wenn ich unterwegs bin, Gott? Ist er mein Sklaventreiber, mein unbarmherziger Ziehvater? Ist er der Polizist, der Richter, mein ganz ureigener Gefängniswärter? Ist es der liebe Gott mit dem Rauschebart irgendwo da oben? Was ist Gott mir? Und wie gehe ich mit diesem Gott um? Wie gehe ich um mit meinem Schöpfer, mit meinem Erlöser, mit meinem Retter, mit dem Friedefürst, mit dem Wunderrat? Wie gehe ich um mit meinem Vater? Wollen wir Gott so, wie er ist, oder so, wie ich will? Will ich das sein, was Gott will, dass ich bin? Wer sind wir? Wer ist mir Gott? Und wo ist Gott? Bleibt mal stehen. Bleibt einmal stehen im Getriebe des Alltags, im Getriebe des sich selbst retten wollen, im Getriebe der Angst und der Not. Richtet mal euren Blick hinauf zu den Bergen und noch darüber zu eurem Schöpfer. Still werden, Ruhe, einatmen, ausatmen. Gott, schaut Gott an, richtet euch auf, aus, hin zu ihm. Beginnt über die Not hinaus, trotzdem, dennoch Gott zu loben, Gott anzubeten, über all die Angst hinaus, spricht aus, wer der Höchste ist, wer er für dich ist. Wir hören es hier doch immer wieder in den Predigten von Karl in den letzten Sonntagen. Was steht da? Vater unser, oh, das sagen wir, weil wir es in- und auswendig kennen. Vater meiner, versteht ihr? Und dann kommt, geheiligt werde dein Name. So beginnt das Gebet, das Jesus uns lehrt. Nur so spricht ihn an, wer er ist. Und lobt und preist ihn, sprecht ihn mit dem Namen an, der ihn verdient. Vater unser, geheiligt werde dein Name. Begegnet Gott mit Worten der Anbetung und des Lobpreises. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann wartet nicht darauf, was er dir Gutes tun kann, sondern schaut darauf, was er schon Gutes getan hat. Er hat seinen Sohn gegeben, in den Tod, in den Qual, in die Schmerz, damit du davon erlöst bist, damit du leben kannst, damit du geheiligt werden kannst. Und dafür begegne deinem Gott mit Ehrfurcht. Die Ehrfurcht, die ihm allein gebührt, die Ehrfurcht gebührt nicht der Angst, nicht der Not, die Ehrfurcht gebührt Gott. Versteht ihr? Richte das, was du bist, dein ganzes Herz auf deinen Vater aus. Und Leute, ich kann euch nur bitten, lasst das Eingeübte. Lasst das, was euch erzählt wird, wie ihr zu beten habt, zu knien und die Hände zu erheben und zu weinen oder was auch immer. Lasst das weg, was andere euch sagen, wie ihr zu beten habt. Betet so, wie ihr seid. Lasst das Showmachen weg. Lasst das weg, worin wir so viel Übung haben, wie wir meinen, wie Christen zu sein haben. Lasst es weg. Lasst endlich die Masken fallen und die Vorstellung, wie ein Christ zu sein hat. Sei du selbst und begegne deinem Vater. Das ist Christsein. Stell dich hin mit deinem Herzen und sag, hier bin ich. Hier bin ich. So wie ich bin. Hier bin ich, dich zu ehren, so wie ich bin, dich anzubeten, so wie ich bin, mit allem, was ich bin. Mit meiner Angst, mit meiner Not, sie ist gerade in meinem Leben. Ich bete dich trotzdem an, mit Leib und Seele, mit meinem Herzen, mit meinem Willen und mit meinem Verstand, mit meinem Geist, mit allem, was ich bin. Mach dich auf dem Weg, nicht nur, um eine Beziehung mit Gott zu führen, sondern um mit Gott eins zu sein, so wie sein Sohn Jesus Christus mit ihm eins ist. Und dann, und ich bin jetzt wirklich gleich fertig, dann hört, was Gott sagt. 1. Korinther, Kapitel 3. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden ins Verderben stürzen, der diesen Tempel verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig. Und jetzt die Ohren aufsperren. Und ihr seid dieser Tempel. Das atmet mal ein. Da sind wir. Und da ist Gott. Und jetzt gibt es für mich gar nicht mehr so viel zu erklären. Denn das kann Gott viel besser als ich. Ein letztes. Der letzte Satz, den Gott spricht, hier in unserem Text über seinen zukünftigen Tempel in Haggai, Kapitel 2, Vers 9, ist folgender. An diesen Ort werde ich Frieden bringen. Und das Wort Frieden, wie es in der Bibel verwendet wird, hat viele Bedeutungen. Heil, Wohlergehen, Unversehrtheit. Genug haben, Frieden halten, gedeihen, wohlbehalten sein, heil sein, Wohlbefinden, Shalom. Shalom wird als Wunsch im Gruß entboten. Es drückt den Frieden eines Volkes im Gegensatz zum Krieg oder Unruhen aus. Eine Zeit des allgemeinen Wohlstandes und geordneter sozialer Beziehung. Es steht für Frieden im persönlichen menschlichen Umgang und im großen, ganzen, weiten Beziehungsfeld. Es steht für Freundlichkeit, auch für den Frieden für Sterbende. Und Shalom wird als Name für den Messias verwendet. Und nun, ihr Söhne und ihr Töchter des Allerhöchsten, es ist Zeit für das Abendmahl. Es ist Zeit für Anbetung und für Lobpreis. Zeit für Anbetung und für Lobpreis. Und bitte, hört damit nicht auf. Über all eure Not, über eure Sorgen, Ängste und Fragen, eure ungeklärten Gefühle, euer ganzes Leben, den Lob und die Anbetung leben zu lassen. Die Ehrfurcht vor Gott, wenn ihr heute heimgeht, in eure Häuser, in eure Beziehungen, in eure Familien, in euren Alltag und in euer Leben. Vergesst nicht, zuerst Gott und Gottes über allem überspannenden Shalom-Frieden für euch, für jeden Einzelnen von euch. Amen.